Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Manchmal macht der Stil die Musik. Angeregt von den neu übersetzten Stilübungen Raymond Queneaus begibt sich Sieglinde Geisel unter Stil-Junkies und fragt: Was ist Stil? Ernst oder Spiel? Charakter oder Maske?
Es gibt Stil oder schlechten Stil?
Nein, ich weiß nicht, was mein Stil ausmacht. Das könnte ich nicht sagen.
Der Stil ist ganz banal die sprachliche Seite der Mitteilung.
Stil ist der Begriff ursprünglich. Bedeutet das Schreibinstrument.
Stil ist die Liebe zur Sprache.
Der Stil ist die Physiognomie des Geistes.
Der Stil ist der Text selbst.
Der Stil ist eigentlich immer der Stil der anderen.
Stil ist, wenn man es nicht merkt.
Notiert. Im S zur Stoßzeit. Ein Typ, ungefähr 26, weicher Hut mit Kordel statt Band, zu langer Hals, als hätte jemand dran gezogen. Leute steigen aus. Besagter Typ regt sich über einen der Nebenstehenden auf. Der remple ihn jedes Mal an, wenn einer vorbei wolle, beschwert er sich. Weinerlicher Ton, der aggressiv klingen soll. Er sieht einen freien Platz, springt hin. 2 Stunden später sehe ich ihn auf der Cour de Rome vor der Gare Saint-Lazare. Er steht mit einem Freund da, der zu ihm sagt, du solltest dir einen zusätzlichen Knopf an den Mantel nähen lassen. Er zeigt ihm wo, am Ausschnitt. Und warum?
Jemand, der etwas merkwürdig aussieht, merkwürdig gekleidet ist, einen merkwürdigen Hut auf hat, sitzt in einem Bus, er gerät in irgendeinen Konflikt mit einem Mitfahrer und derjenige, der es beobachtet, sieht diesen merkwürdigen Mann später nochmal vor der Opera in Paris stehen, im Gespräch mit einem anderen. Also, was ist daran? Da ist nichts dran. Diese Geschichte ist von der Aussage her null.
Und genau das ist der Witz. Nur weil diese Begebenheit ganz und gar gewöhnlich ist, taugt sie als Vorlage für eines der berühmtesten Experimente der Literaturgeschichte.
Überrascht. Was war das ein Gedränge auf dieser Autobusplattform? Und wie albern, ja lächerlich dieser junge Mann aussah? Und was macht er? Wird er doch im Ernst einen Streit anfangen wollen mit einem Mann, der angeblich, fand dieser Gag, ihn anrempelte? Und danach hat er nichts Besseres zu tun, als sich schleunigst auf einen frei gewordenen Platz zu setzen – statt ihn einer Dame zu überlassen. Und ahnt man, wen ich 2 Stunden später vor der Gare Saint-Lazare wiedersehe, denselben Vogel, der sich gerade in Kleidungsfragen beraten lässt, von einem Freund, du glaubst es nicht. Anagramme. Im S, zur Eustetz. Tupistierte ein Püt von ungefähr Zwechs und Dangis Hanrei, der einen gnalenlünden Saal und einen Drokel statt Dang beschünkten Tu hatte, mit einem Nerdener Grazfa, den er zich beglute, in bistachlich Rennzupalmen. Nach diesem Malento rützt er sich auf einen reifen Zalbt. Einen Tentus beset erkilpe ich ihn auf der Cour et More vor der Rage Zian Salare. Er tanzt mit einem Drünfter, der zu ihm gaste, du lostelst dir Honk einen Pfonk an deinen Talmenhähnen salzen. Er gitzte ihm wo? Am Ausschnitt. Haiku. Sist der S. Langhals tritt Füße. Schreie und Rückzug. Bahnhof Knopf. Begegnung.
Ich halte die Stilübungen tatsächlich für eines der wichtigsten literarischen Bücher der Welt.
Die Schriftstellerin Elke Heinemann.
Die Leistung besteht darin, dass er aus einer völlig banalen Geschichte aussagekräftige literarische Texte macht.
Mit der Arbeit an Exercice de Style hatte der französische Schriftsteller Raymond Queneau Anfang der 40er Jahre begonnen. In Paris, während der deutschen Besatzung. Auszüge der Stilübungen erschienen damals in Zeitschriften, die der Résistance nahestanden. 1947 wurde das Buch dann im Verlag Gallimard veröffentlicht, wo Queneau als Lektor arbeitete. Die Stilübungen sind, anders als der Titel vermuten lassen könnte, kein Lehrwerk. Man lernt nicht, wie man einen bestimmten Stil herstellt, sondern man lernt, dass es so etwas wie Stil gibt. Man übt keine Stilarten, diese werden vielmehr vorgeführt. Und Queneau schlägt dabei ständig über die Stränge. Die Übersetzung ins Deutsche 1961 war eine Pioniertat von Eugen Elmle und Ludwig Harich. Ihre Ausgabe enthielt 99 Stilübungen. In der Neuübersetzung von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel sind es mehr als 120. Die beiden Übersetzer haben auch eigene Stilübungen verfasst. Zu Titeln wie Redensarten, Detektiv oder Blind. Solche Titel führt Queneau unter mögliche Stilübungen auf, als Inspiration für alle, die selber schreiben wollen.
Blind. Die Sonne brannte ganz schön. Naja, kein Wunder. Es war Mittag. Offenbar hatte ich die schwarze Jeans erwischt. Der reinste Bratenschlauch. Als ich endlich im Bus war, dem 84er, wieder mal hat mir einer ungefragt beim Einsteigen helfen müssen, grässlich, so gut es gemeint ist, kam zu der Hitze noch das Gedränge. Ziemlich aggressive Grundstimmung. Ein Mitfahrer machte sich über einen anderen lustig. Er habe einen viel zu langen Hals und an dieser Hut so eine komische geflochtene Borte statt Hutband. Die haben Sorgen. Der Angesprochene, Spätpubertist, noch nicht mal ganz aus dem Stimmbruch und roch auch so, moserte zurück, der andere würde ihm absichtlich jedes Mal auf die Füße treten, wenn Fahrgäste zu- oder ausstiegen. Aber dann meinte er, was soll's, ich setz mich hin, da ist ein Platz frei geworden. Diese Stimme. Und komisch. 2 Stunden später höre ich ihn wieder, vor der Gare Saint-Lazare, unverkennbar. Ist das ein Freund, mit dem er da spricht? Vertraulicher Tonfall. Egal, der andere sagt jedenfalls, der mit der Stimme solle sich einen Mantelknopf höher setzen lassen. Der Ausschnitt sei zu groß. Die haben Sorgen. Und dann? Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Ha, ha.
Bei Übungen denkt man, ich übe etwas, um hinterher etwas zu können. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes.
Hinrich Schmidt-Henkel. Er hat die Stilübungen zusammen mit Frank Heibert neu übersetzt.
Das sind Übungen von Queneau, die eher im Sinne von Anwendungen funktionieren. Natürlich geht man da ein bisschen klüger und gewandter raus, auch als Leser, wenn man sich dem überlassen hat und das nachvollzogen hat, lesend. Aber ich glaube, Exerzis heißt in diesem Fall Übungen im Sinne von Anwendungen. Also es wird etwas durchexerziert. Mhm. Schau an. Danach ist man dann vielleicht gewandter, aber die Sache als solche liegt erstmal in dem Durchexerzieren.
Es führt nicht zu etwas hin, was man dann besser kann, sondern es ist Selbstzweck in dem Sinne, dass es in sich dann auch geschlossen ist. Ja.
Mit Stilübungen hat Raymond Queneau eine Laborsituation geschaffen. Er isoliert Stilmittel, die man in der herkömmlichen Literatur kaum je in Reinform antrifft. Die ursprüngliche Geschichte dient nur als Bühne, auf der die Sprache ihren Auftritt hat, in immer neuen Rollen. Im Labor der Stilübungen tüftelt nicht nur der Autor, es tüfteln auch die Übersetzer.
Man macht immer dasselbe, aber man macht es immer anders. Das ist das Irre.
Hinrich Schmidt-Henkel.
Wie Queneau das vormacht und mit was für einem Spaß man das nachmacht. Aber dieses immer dasselbe, immer anders machen, das ist natürlich eine verschärfte Bedingung. Das Was bleibt sicher weitgehend ähnlich. Und das Wie ändert sich von Übung zu Übung. Und das ist das Witzige und Schwierige, aber auch Herrliche, was einem Mordslaune macht, bei jedem Mal neue Instrumente hervorzuziehen und sie daran zu erproben.
Homoio Theleuton. Der Tag ist trist, ich frisst ihn fast wie ein Tourist in einer öffentlichen Rappelkist. Da ist ein Langhals-Egoist mit Hutband aus Batist recht angepisst, ein anderer, nämlich Terrorist, trample ihm ständig auf den Rist. Doch dann vergisst er seinen Twist, es ist wohl List, und schießt mit einem Twist auf einen freien Sitz. Ich habe ihn nicht vermisst, doch wisst, nur kurz darist erblist ich ihn vor der Gist Salazist, wo ihm ein Freund den Mantelknist vermisst.
Das Klangspiel mit echten und erfundenen Endreimen ist da noch harmlos. Queneau macht sich auch an den Buchstaben zu schaffen. Die Stilübung mit dem Titel Lipogramm ist eine Reverenz an seinen Freund Georges Perec. Perecs Roman La Disparition ist legendär geworden, denn er kommt ohne E aus. Natürlich ist E der meistgebrauchte Buchstabe des Alphabets, sowohl im Französischen als auch im Deutschen.
Lipogramm. Da. S-Autobus hält am Stoppschild, kommt ein Sasu dazu, Hals zu lang, auf dem Kopf ein Hut mit Schnur statt Band, wird ausfällig zu Nachbarn und kommt in Wut, Absatz latscht mit Absicht auf Plattfuß, Autsch, tut nicht gut. Dann springt Sasu zu Klappsitz, wo Platz ist, und hockt sich hin. Danach vis-à-vis vom Bahnhof war Saint-Dings, war Saint-Bums, sprach so ein Kumpan, da am Racklern sitzt ein Knopf zu hoch. So.
Ich weiß noch, ich habe mich daran gesetzt, wie absichtslos in einem Moment, wo ich dachte, na, ich kann ja schon mal ein paar Kernbegriffe sammeln, dann hat man einen Grundstock, auf dem man aufbauen kann. Gare Saint-Lazare, was macht Queneau da? Saint-Truc, Saint-Bidule oder sowas ähnliches, jedenfalls ohne Es. Dann Saint-Dings, Saint-Bums ergab sich da relativ schnell und so ein paar Kernbegriffe. Und auf einmal waren ganze Sätze fertig ohne E und auf einmal kam Frank dazu und wir haben uns das so hin und her geworfen, die Sätze. Und das hat nur zack, zack, bum, bum, flitz, flitz gemacht und innerhalb von 10 Minuten war das Ding fertig. Ja.
Raymond Queneau war von Mathematik fasziniert. Sie stand für ihn nicht im Widerspruch zur Literatur. Im Gegenteil.
Aufgabe. Es sei A, ein Verkehrsmittel namens Autobus, das im Weiteren mit der Kurzform S bezeichnet wird. B, die hintere Plattform besagten Autobuses. C, eine bestimmte Anzahl von Vertretern der Gattung Homo sapiens in diesem Bus befördert. Unter ihnen bestimme man als C' ein Exemplar Alpha der Art Sasuus, maximale Halslänge. C' ein Exemplar der Art Tepidus, maximale Halshöhe. D, die Tresse um die Kopfbedeckung von Alpha. E, ein freier Platz zum Zeitpunkt Z. Berechne die Minimaldistanz Alpha bis Beta, sodass Beta nach Äußerung der Bemerkungen B in der Folge auf Gamma katapultiert wird. 2. Angenommen, die vorhergehende Aufgabe sei gelöst, aus dem Zeitpunkt Z sei Z' geworden und das Verkehrsmittel bewege sich an der Gare Saint-Lazare vorbei. Ermittle die Bemerkungen B' über Mantelknöpfe zwischen dem Homo Sasuus A und einem weiteren Exemplar derselben Art C.
Die Sprache ist für Queneau kein bloßes Vehikel für einen Inhalt, sondern Spielmaterial. Indem er Buchstaben vertauscht und Wörter zerhackt, treibt er der Sprache bisweilen das Erzählen aus, etwa in jenen Stilübungen, deren Contrainte, Spielanweisung, in mathematischen Permutationen besteht.
Man kann auch diese Abzählübung mit dem Gestus des Sinns erfüllen, auch wenn das, was da auf der Seite steht, gar keinen Sinn hat. Das ist das Schöne.
Prosthesen. Seines Sages agigen Omittags bemerkte Rich Gunweit Udes Aparga de Monceau rauf oder hinteren I-Plattform reines Tautobusses meinen Kajungen Oman mit Asu ilangem Hals der reinen sauffälligen Tut mit Leiner geflochtenen Geborte ist dat beinem Aband Strug. Plötzlich herrschte Njerianen nebenstehenden ran Kund behauptete, et ises trete vehim absichtlich dietes omal lauf a de füße, quen her Fahrgäste isu roda taussteigen. I dann rebrach vers die Bauseinandersetzung de schnell rab, bumm, sich rauf reinen a frei gewordenen Üblatz isu instürzen. Reinige Stunden später asar ich min tvor öder sgar sal elasare sie wieder. Bin Rörgespräch, mit peinem te Freund vertieft, i dahin dem modischen Zrat gab, und es war's bezüglich eines Beknopfes, man in seinem Mantel.
Und da haben wir eben auch darauf geachtet, dass das sowohl klanglich als auch rhythmisch noch lesbar ist. Mhm. Denn sonst entfernt man es ja wirklich dann komplett weg von dieser Gratwanderung, die Queneau damit wollte. Also die Geschichte immer noch durchaus zu erzählen, aber durch diesen komischen Sprachfilter, der eben manchmal klingt wie eine Sprachbehinderung oder wie ein komischer Dialekt oder sonst was.
Stilübungen tut Queneau so, als könne man den Stil vom Inhalt trennen. Das Erstaunliche, es geht. Es geht sogar sehr gut. In der Kunst jedoch ist das ein Tabubruch.
Kann man Stil und Inhalt trennen? Ja, aber wenn die Konzentration zu sehr der Form gilt, geht das meistens zu Lasten des Inhalts bzw. der Aussage.
Die Schriftstellerin Elke Heinemann.
Meiner Ansicht nach wird umgekehrt ein Schuh draus. Wenn ich für eine bestimmte Aussage, die ich treffen will, einen Stil suche, also nicht einfach ohne literarische Sprache erkläre, was ich sagen will, sondern durch die Darstellung die Aussage inszeniere, dann habe ich meinetwegen sowas wie diese banale Geschichte von Queneau, das ist mein Inhalt. Ich wähle meinetwegen ein Vokabular des Traums. Das ist mein Stil. Und indem ich diesen Inhalt mit dem Traumvokabular inszeniere, habe ich eine Aussage.
Traum. Alles um mich her erschien mir dunstig und schimmernd, voll verschwommener Wesen, unter denen sich einzig die Gestalt eines jungen Mannes recht deutlich abzeichnete, mit einem allzu langen Hals, der schon für sich genommen seinen zugleich feigen und querulantischen Charakter erahnen ließ. Sein Hutband war durch eine geflochtene Schnur ersetzt. Im Weiteren legte er sich mit einer Person an, die ich nicht sehen konnte. Dann stürzte er sich wie in jäher Angst ins Halbdunkel eines Ganges. In einem anderen Teil des Traums geht er vor der Gare Saint-Lazare durch die pralle Sonne. Er wird von jemandem begleitet, der zu ihm sagt: Du solltest dir noch einen Knopf an den Mantel nähen lassen. Da bin ich aufgewacht.
Ich werde gelegentlich gebeten, Schreibseminare zu geben. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die an diesen Seminaren teilnehmen, keine literarische Sprache finden. Was sie stattdessen machen, anstatt dass sie einen Text formen, erklären sie, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Und die Erklärung sollte ganz am Ende aller stilistischen Möglichkeiten stehen, wenn es um literarische Texte geht. Die Aussage soll ja durch den Stil in Erscheinung treten, die soll ja inszeniert werden durch die Form und nicht erklärt werden. Erklären sollen es dann später die anderen, die Interpreten. Das heißt, ich habe dann beschlossen, nachdem ich diese Erfahrung mehrfach gemacht habe, dass die Voraussetzung zur Teilnahme an meinen Schreibseminaren die ist, man muss die Exercices de Style von Queneau gelesen haben.
Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich Anfang 20 war und mir 10 Jahre Zeit gegeben habe, um ein erstes Buch zu schreiben.
Der Schriftsteller Christoph Brumme.
Die ersten 2, 3 Jahre habe ich fast ausschließlich Stilübungen gemacht. Das heißt, ich habe versucht herauszufinden, ob ich Talent habe. Ich habe mich hingesetzt, habe mir vorgestellt, jetzt schreibe ich eine Erzählung, einen Roman. Aber ich habe nur einen Absatz oder 5 Sätze geschrieben. Und dann habe ich an den Sätzen gearbeitet, gebastelt, umgestellt, neue Worte versucht hinzuzufügen, versucht herauszufinden, ob die Sätze klingen. Habe ich das Vermögen, einen literarischen Satz zu gestalten?
Ich habe mal bei Ezra Pound diesen T. Tipp an junge Schriftsteller gelesen, man solle jeden Tag ein Sonett schreiben. Und da ich nicht so viel Ahnung von Sonetten hatte, habe ich mir natürlich zuerst die berühmten angeguckt, die von Verlaine vor allem. Und ja, und habe dann tatsächlich versucht, Sonette in der Manier Verlaines zu schreiben.
Der Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuß.
Und wenn man sich eine gewisse Form gibt, gewisse Regeln auch, Dinge, die möglich sind und andere, die man auslässt, wird dann etwas anderes möglich. Das Üben mit dem Wortschatz, mit der fremden Form.
Früher zum Beispiel in meiner Tübinger Studienzeit habe ich immer damit geprahlt, ich kann es auch immer noch, aber nicht mehr so gut, dass ich aus dem Stegreif Sonette schreiben kann.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe.
Also die klassischen Sonette, ne, zwei Quartette, zwei Terzette und auch in dem, richtig in dem schönen Reimschema A, B, B, A und unten C, D, C, D, C, D und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gebt mir ein Thema, weiß ich, Leben und Tod oder der Untergang oder Geburt oder ist völlig egal was. Ich habe eine Viertelstunde und ich schreibe euch nach diesem Schema jetzt das Sonett. Und wenn ich das schaffe, dann muss der Auftraggeber eine Runde ausgeben für alle. Und wenn ich verliere, muss ich. Ich habe nie verloren.
Sonett. Mit haarloser Schüssel, umflochtenem Hut und langem bekümmertem Hals, harte Stur, ein schmächtiger Flegel, o Alltagstortur des Busses, zumeist eine menschliche Flut.
Wenn ich das Sonett ernst nehme von seinem Herkommen, also aus der Barockzeit, vor welchem historischen Hintergrund diese Form entstanden ist und warum. Diese Formen entstehen ja nicht zufällig in dieser Zeit. Und deshalb ist es heute so befremdlich. Ich meine, Günter Grass und andere, ja, Kasunke oder sonst wer, die haben ja alle irgendwann mal Sonette geschrieben. Und man merkt, dass sie das irgendwie toll finden, die alte Form zu können, dass aber die Notwendigkeit für diese Form verschwunden ist. Weil dahinter eine Weltauffassung steht, die wir heute nicht mehr haben. Und deshalb würde ich jetzt auch nicht sagen, weiß nicht recht, was ich schreiben soll. Ich habe ja da noch 100 Sonette, die könnte ich ja endlich mal in einem Sammelband. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, weil es betrügerisch ist. Es wäre eben nur ein Spiel. Aber wenn ich mit einer Form umgehe, dann muss ich sie eigentlich ernst nehmen. So wie ich auch glaube, dass Spiel ernst ist.
Dann kam einer, war es ein Zehner, ein S, die Plattform hing wie eine Rassel daran, ein kleines Geviert, rappelvoller Altan, mit Reichen in krassem Zigarrenexzess. Der junge Girafferich der ersten Strophe tadelte einen, der neben ihm stand, sein Benehmen, befand er, sei schlicht Katastrophe, er schielte als Fluchtziel ein Sitzplätzchen, auch klug, und hin, Zeit verging, später prüfte ein Pfand aufgrund eines Knöpfungsproblems seinen Aufzug.
Geht doch, kann man machen. Macht sogar Spaß. Mehr als manches, was ernst gemeint ist. Viele der Stilübungen sind parodistisch. Mit der Lust an der Parodie ist Queneau in der Literaturgeschichte nicht allein.
Fällt futsch nach Ernst Jandl. Vom Fleck feck, Falt und Fiese. Felduntergang, Felduntergang. Fenn fährt ich voll Fiedersehen. Felduntergang, Felduntergang. Vor vier Wochen fahr Felduntergang. Wortsetzung folgt.
Kurt Bartsch parodiert in seinem Band Die Hölderlinie, erschienen 1983, alles, was in der deutschen Literatur damals Rang und Namen hatte. Er ist damit nicht der Erste. In den 20er Jahren erschien Robert Neumanns Parodienband Mit fremder Feder, später der Band Unter falscher Flagge. Weitere folgten.
Parodie schießt auf einen Mann mit der Waffe seiner eigenen Form. Das ist ihr besonderes Mittel der Aggression,
erklärt Neumann in einem Essay. Diese Parodien allerdings haben keinen langen Atem. Hat man sie gelesen und den Gemeinden erkannt, ist die Wirkung verpufft. Parodien dieser Art zielen auf das Wiedererkennen eines persönlichen Stils. Queneau zielt auf die Sprache. Daher trennt er den Stil dann eben doch nicht vom Inhalt. Stil und Inhalt verschmelzen vielmehr in jeder Miniatur aufs Neue.
Man kann ein Sonett über fast alles schreiben, natürlich. Also da passt fast alles hinein in diese Form.
Lukas Berfuß.
Ich glaube aber, dass es dann letzten Endes trotzdem nicht zutrifft. Also die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, definiert sehr stark, was gesagt werden kann und umgekehrt.
Man kann es oft sehr klar unterscheiden. Also wenn ich den Inhalt eines Shakespeare-Stückes nacherzähle und den Inhalt eines Kriminalromans, dann können diese Handlungen durchaus sehr, sehr ähnlich sein.
Christoph Brumme.
Aber die Art und Weise, wie Shakespeare geschrieben hat, ist derart spannend und derart verführerisch und derart abwechslungsreich, dass natürlich der wesentliche Unterschied im Stil liegt zwischen Trivialliteratur und Hochliteratur.
Ich habe das Gefühl, oft auf völlig verlorenem Posten zu sein. Und bin ja dazu übergegangen, dass ich sage, ich übersetze Ihnen das jetzt mal. Also ich übersetze live auf Lesungen meine Texte in Normaltexte.
Felicitas Hoppe.
Dadurch relativiere ich dann den Text und verstehen die Leute das, aber sie verstehen auch sofort, dass der poetische Mehrwert weg ist.
Zögernd. Ich weiß nicht genau, wo es geschah. In einer Kirche, einem Mülleimer, einem Massengrab, einem Autobus vielleicht. Da gab es, ja, was gab es denn da? Eier? Teppiche? Pfifferlinge? Skelette? Ja, genau, aber noch mit Fleisch dran und lebendig. Ich glaube, so war's. Leute in einem Autobus. Aber einer darunter fiel auf, oder zwei. Ich weiß nicht mehr so recht, wodurch. Durch seinen Größenwahn, seine Fettleibigkeit, seine Melancholie, besser gesagt, genauer, durch seine Jugend, die etwas Langes zierte. Nase, Kinn, Daumen, nein, der Hals und ein komischer Hut. Er geriet mit jemandem in Streit, richtig, wahrscheinlich mit einem anderen Fahrgast, Mann oder Frau, Kind oder Greis. Das Ganze endete, es muss ja irgendwie geendet sein, vermutlich durch den Rückzug eines der beiden Kontrahenten.
Ich glaube, der poetische Mehrwert ist ja auch ein merkwürdiger Begriff, aber der bildet einen Raum aus, der nicht auflösbar ist. Und das ist, glaube ich, deshalb so angreifbar, weil das immer in den Raum einer Ahnung, einer anderen Information und eines Offenen verwiesen wird. Und das ist der Raum, in dem man sich eben jenseits der Information aufhält. Das ist ein Raum der Ahnungen, das ist ein Raum der Gefühle, das ist ein Raum, in dem Empfindungen entstehen.
Es war, das glaube ich, schon dieselbe Person, auf die ich später traf. Aber wo? Vor einer Kirche? Vor einem Massengrab? Vor einem Mülleimer? Mit einem Freund, der ihm wohl etwas erzählte? Aber was?
Im Sinne, dass ich sage, ich ging die Treppe hoch, das waren 10 Stufen, dann ertönte der Gong und der Schaffner sagte, bitte einsteigen. So, das ist das eine, das sind die Informationen, aber es gibt ja etwas, was man landläufig als Atmosphäre bezeichnet. Also eine Empfindung, die man in einer Situation hat oder die eine Figur in einer Situation bekommt, unabhängig von Zeit und Raum im faktischen Sinn. Darauf muss ich hören und das ist ja das, was das Leben interessant macht und das Erzählen interessant macht. Das ist ja nicht interessant zu sagen, Herr X ging von A nach B.
Beleidigend. Nach einer scheußlichen Wartezeit unter einer fiesen Sonne stieg ich schließlich in einen widerwärtigen Autobus, wo ein Haufen Idioten zusammengepfercht war. Der größte Idiot von all diesen Idioten war eine Pickelfresse mit überdimensionierter Birne, auf der ein grotesker Deckel thronte mit einem Kordelchen statt Band. Dieser Angeber fing an herumzupöbeln, weil ihm ein alter Idiot mit seniler Beharrlichkeit auf den Latschen herumtrampelte. Aber nicht lang und er ließ wieder Luft ab und verduftete zu einem leeren Platz, der noch feucht war vom Arschschweiß seines Vorgängers. 2 Stunden später stolpere ich über denselben Idioten, echt Pech heute, der schwadroniert mit einem anderen Idioten vor der Gare Saint-Lazare herum, diesem ekelhaften Kasten. Sie kauten sich wegen einem Knopf das Ohr ab. Ich denke mir, der kann sich sein Furunkel höher oder tiefer setzen lassen, ganz egal. Nachher sieht er immer noch genauso scheiße aus, der Vollidiot.
Das ist ein Raum der Ahnungen, das ist ein Raum der Gefühle, das ist ein Raum, in dem Empfindungen entstehen und die sind uns natürlich nicht immer geheuer. Das heißt, denen muss man sich überlassen wollen, denen muss man folgen wollen. Und wie oft hört man diese Frage, was wollen Sie denn damit, anstatt zu sagen, warum sagen Sie das so?
Stil ist ja nicht nur etwas Schönes, ein schöner Ausdruck, sondern es ist vor allem ein Instrument.
Christoph Brumme.
Wie ein feines Skalpell versucht man mit gutem Stil ja zu Erkenntnissen zu gelangen. Je genauer ich etwas sage, desto mehr Substanz hat das Gesagte, desto mehr kann ich sehen und erkennen.
Raymond Queneau hat Vorläufer. Den gewitzten Philosophen Georg Christoph Lichtenberg etwa aus dem 18. Jahrhundert. Lichtenberg empfiehlt, ganz gewöhnliche Prosa ins Unbeschreibliche übersetzen zu lassen, durch die Anwendung neuer Stilarten.
Da es vernünftigen Leuten schwer wird, sich einen neuen Stil zu schaffen, worin hingegen die Narren eine ganz eigene Gabe haben, so hat man an die 150 teils noch nicht gebrauchte, teils aber von einigen Gelehrten bereits erstandene Stilarten verfertigen lassen, die die größte Satisfaktion geben werden. Es liegen noch gegen 140 Proben da, darunter einige bis zum Entzücken artig und andere zum Krepieren drollig sind. Man hat ihnen, der Verständlichkeit wegen, Namen gegeben, die zwar zum Teil von Salatsamen hergenommen, aber allemal so gewählt worden sind, dass sie die Natur des Stils besser ausdrucken, als in einer dreimal so langen Definition möglich gewesen wäre. Wir haben sie in Klassen von 7 abgeteilt, darunter die preziöseste folgende ist. Erstens, groß, shakespearisch, non pareil. Zweitens, englisch, geschachter Hanswurst à la Surprise. Drittens, Sachsenhäuser Steinkopf, bunt. Viertens, dito, schlicht. Fünftens, bunter Prahler mit und ohne Yorick. Sechstens, großer Mogul. Siebtens, gesprengter Prinzenkopf. Der Stil ist die Physiognomie des Geistes. Fremden Stil nachahmen heißt eine Maske tragen. Affektation im Stil ist dem Gesichterschneiden zu vergleichen.
Narren mögen Stile erfinden, alle anderen haben den ihren, so der Philosoph und Stilist Arthur Schopenhauer.
Um über den Wert der Geistesprodukte eines Schriftstellers eine vorläufige Schätzung anzustellen, ist es nicht gerade notwendig zu wissen, worüber oder was er gedacht habe, sondern zunächst ist es hinreichend zu wissen, wie er gedacht habe. Von diesem Wie des Denkens nun, von dieser wesentlichen Beschaffenheit und durchgängigen Qualität desselben, ist ein genauer Abdruck sein Stil. Man hat daran gleichsam den Teig, aus dem er alle seine Gestalten knetet, so verschieden sie auch sein mögen.
Schopenhauers Teig ist für Jean Cocteau die Seele dessen, was gesagt wird. Karl Kraus wiederum denkt an den Körper.
Nichts wäre törichter, als von Formtiftelei zu sprechen, wo Form nicht das Kleid des Gedankens ist, sondern sein Fleisch. Diese Jagd nach den letzten Ausdrucksmöglichkeiten führt bis ins Eingeweide der Sprache.
Doch gerade die Kleidermetapher, die Kraus so vehement ablehnt, hatte damals Konjunktur. Sie geht auf Schopenhauer zurück. Der Begriff solle sich wie ein nasses Gewand an den Gedanken anschmiegen. In seinen Sprachglossen kritisiert Kurt Tucholsky, dass diese intime Beziehung oft gelöst wird, etwa bei Modewörtern.
Man trägt das jetzt so.
Für Walt Whitman, einen der innovativsten Dichter des 19. Jahrhunderts, ist diese Trennung undenkbar. Poetisches Schreiben soll ganz nackt sein, purer Gegenstand.
Der größte Dichter zeichnet sich weniger durch einen ausgeprägten Stil aus, als vielmehr dadurch, dass er die freie Bahn seiner selbst ist. Er sagt zu seiner Kunst: Ich will mich nicht einmischen, ich will nicht dulden, dass in meinem Werk Eleganz, Effekt oder Originalität wie ein Vorhang zwischen mir und dem Übrigen hängt. Ich will, dass nichts im Wege hängt, nicht einmal die herrlichsten Vorhänge.
Gustave Flaubert dagegen berauschte sich am Stil. Er hatte die umgekehrte Vision.
Was mir schön erscheint und was ich machen möchte, ist ein Buch über nichts. Ein Buch ohne äußere Bindung, das sich selbst durch die Kraft seines Stils trägt. So wie die Erde sich in der Luft hält, ohne gestützt zu werden. Ein Buch, das fast kein Sujet hätte.
Sie neigen dazu, Sprache und Inhalt oder eben Inhalt und Form, wie man früher gesagt hat, voneinander zu trennen. Es ist für mich nicht zu trennen.
Die Schriftstellerin Ursula Krechel.
Das hieße, ich habe einen Berg von Inhalt und ich kann darüber diese oder jene Soße gießen. Das ist vielleicht beim Kochen so, aber für den Schreibprozess ist es eigentlich nicht von Belang. Das Material gibt meistens vor, was der Stil sein wird. Stil ist für mich nichts Abstraktes, das ich einem Stoff oder einer Textstruktur überlegen kann oder wegnehmen kann. Der Stil ist der Text selbst. Er ist nur in dieser Textur möglich.
Nein, also das kann ich eindeutig sagen. Das ist genau wie mit der Aussage, die durch die Sprache entsteht.
Felicitas Hoppe.
Der Stil formt diesen Inhalt. Der Stil entscheidet ja darüber, ob etwas, was gesagt wird oder erzählt wird, humorvoll ist, ob es bösartig ist, ob es herablassend ist, ob es denunzierend ist. Also das heißt, hier liegt alles. Das ist der Schlüssel zu allem.
Ex negativo ist das Stilproblem viel besser zu begreifen, als wenn es gelingt. Wenn es gelingt, ist es etwas, was man im Grunde genommen gar nicht sieht.
Stil ist, wenn man es nicht merkt.
Also ich verstehe das. Wenn dir ein Typ ständig auf die Treter latscht, wirst du echt sauer. Aber dich dann einfach hinhocken wie ein Weichei, nachdem du eine Ansage gemacht hast, also das verstehe ich nicht. Habe ich aber neulich im Bus gesehen, auf der hinteren Plattform vom S. Ich fand ja, dass dieser junge Mann den Hals bisschen zu lang hatte und dann diese ulkige Tresse um seinen Hut herum. Also ich würde nie im Leben mit so einem Deckel unter die Leute gehen. Aber es war genau, wie ich sag. Erst schnauzt er den anderen Fahrgast an, der ihm auf die Füße getreten ist, und dann setzt der Typ sich einfach hin. Also ich hätte dem Drecksack, der mir auf die Füße trampelt, eine gescheuert. Gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich kann Ihnen sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also, 2 Stunden später läuft mir der Knabe wieder über den Weg. Sehe ich ihn doch vor der Gare Saint-Lazare? Jawohl, steht der glatt mit einem Kumpel von derselben Sorte da, der zu ihm sagt, ich hab's gehört, du solltest dir diesen Knopf höher setzen lassen. Also, ich hab's genau gesehen. Auf den obersten Knopf hat er gezeigt.
Ein Kunstwerk, dem man als Kunstwerk begegnet, ist ein Erlebnis. Nicht aber eine Aussage oder eine Antwort auf eine Frage, schreibt Susan Sonntag in ihrem Essay über Stil. Und weiter: Kunst handelt nicht nur von etwas, sie ist etwas. Ein Kunstwerk ist ein Teil der Welt, nicht bloß ein Text oder Kommentar über die Welt. Wenn ein Text von etwas handelt, gibt es einen Gegenstand, der auch außerhalb des Textes existiert. Ist ein Text jedoch selbst etwas, dann existiert sein Gegenstand nur in dieser Form, als Sprache. Das literarische Schreiben ist daher einer Legierung vergleichbar. Nur wenn es dem Autor oder der Autorin gelingt, das Wie mit dem Was zu verschmelzen, entsteht ein Kunstwerk. Walt Whitmans Gedichte sind Kunstwerke. Und Queneaus Stilübungen? Sagen sie etwas, was man nicht anders sagen könnte? Stiften sie Vergnügen?
Weil es eben die Laborsituation ist. Und das Vergnügen, das man daran hat, diese Texte zu lesen oder zu übersetzen, auch eben daran liegt. Also das Labor als gesonderter Raum, wo auch immer einzelne Merkmale betrachtet werden und analysiert werden.
Hinrich Schmidt-Henkel, der Übersetzer der Stilübungen, zusammen mit Frank Heibert.
Und andererseits sind wir, glaube ich, beide unendliche Stil-Junkies. Also ob ein Buch uns als Leser oder als Übersetzer anspricht, liegt ganz, ganz extrem am Stil. Ich kann mich erinnern, ich habe Entscheidungen für oder gegen Übersetzungsaufträge getroffen nach 2 Seiten Lektüre. Ob ich das Gefühl hatte, da ist ein Stil drin, der zieht an mir, der will was von mir, oder ob ich das Gefühl hatte, das ist nicht der Fall. Dann habe ich es halt nicht gemacht. Aber wo ich denke, das ist da, dann habe ich sofort diesen, das musst du in den Mund nehmen und sowas. Und das hat absolut mit dem Stil zu tun. Klar. Ich will nicht sagen, es ist restlos egal, was dann erzählt wird, aber also wenn das erstmal da ist, dann ist eigentlich die Liebe schon begründet.
Genau.
Stil ist die Liebe zur Sprache. In einem guten Stil zeigt sich, ob der Autor oder die Autorin ein künstlerisches Gewissen hat und den Mahnungen des Gewissens gefolgt ist.
Christoph Brumme.
Also wer liederlich schreibt, wer viele Substantive mit der letzten Silbe unk benutzt oder viele Plastikworte, viele Modeworte, wer gedankenlos formuliert, das ist ein amoralischer oder unmoralischer Mensch, ein liederlicher Mensch. Ein Mensch ohne Form.
Nicht nur in der Literatur, auch im Alltag ist mit dem Stil eine moralische Forderung verbunden. Das ist stillos, bedeutet, das macht man nicht. Wer es trotzdem tut, verrät seinen Stil und damit sich selbst.
Wie man das ja immer wieder hört, es ja viele Leute gibt, die sagen, wenn ich aufhöre, einen bestimmten Stil zu pflegen, das meint jetzt eher den Alltag als das Schreiben, dann falle ich auseinander. Dann verliere ich mein Verhältnis zur Welt und zu den anderen Menschen, so wie man immer die Geschichten erzählt, die auch bei uns in der Familie erzählt wurden. Also Leute, die in Kriegsgefangenschaft waren oder so, die immer sagten, ich habe mich bis zum letzten Tag jeden Morgen rasiert. Und wenn es mit einer Glasscheibe war. Ich glaube, dass da was dran ist, dass dieses aus der Form gehen und von einem bestimmten Stil abzurücken bedeutet, dass man eben selber seine Form verliert. Man lässt nach. Und im schlimmsten Fall verkommt man.
Litotes. Wir, ein paar Leute, waren per Blechbüchse unterwegs. Ein nicht besonders intelligent wirkender junger Mann sprach eine Weile mit einem Herrn neben ihm, dann setzte er sich hin. 2 Stunden später begegnete ich ihm erneut. Er war in Begleitung eines Freundes. Es ging um Klamotten.
Ja, es heißt ja auch immer, sei Charakter. Also sich im Stil der Charakter, das Wesen eines Schriftstellers zeigen. Ich glaube bloß, der Stil ist eigentlich immer der Stil der anderen.
Lukas Bärfuß.
Sobald es um den Stil der anderen geht, ist es eigentlich offensichtlich. Und es ist so, dass es Schriftsteller gibt, die man an einem Satz erkennt, natürlich, an einem gewissen Duktus. Ich glaube nicht, dass man darüber ein Bewusstsein entwickeln kann. Sobald man beginnt, seinen Stil zu pflegen, ist man eigentlich verloren. Ist es nur noch Imitation seiner selbst. Es muss ja darum gehen, dass man sich in Bereiche wagt, wo man unsicher ist, die man nicht kennt, wo man stillos wird, meinetwegen, wo man alles verliert, das einem noch irgendeine Sicherheit gibt.
Man entwickelt Formen, die funktionieren oder von denen man glaubt, dass sie funktionieren. Man entwickelt Maschen und ist sich dessen nicht bewusst.
Felicitas Hoppe.
Und das Schlimmste ist natürlich Selbstverliebtheit dann beim Schreiben. Also man findet das ja so toll, was man da selber macht und kommt von dem Trip nicht runter.
Italianismen. Eine giorno ich steige in Autobus, war mit so giorno si auf der Piattaforma und was vor einem Mann ich sehe da, so eine Giovanuomo mit langem Hals, si, und komische Treccia, so Dings, Schnur und Cappello.
E questo giovane va attaccare ein arme Mann, wo da steht bei ihm und meckert, weil ihm pestare auf die Füßen, aber der ihm überhaupt nicht pestare auf die Füßen, sì, aber dann er sieht eine freie Platze und presto presto lauft er inne und setzt sich. Un'ora aspetta, ich sehe ihn di nuovo zusammen mit so einem Tipo, Bilimbusto, Zerbinotto, so eine Dandy, sì, la Caffe, der ihm gibt grosse Consiglio von wegen seinem Mantello, von wegen einem Knopf.
Mein Großvater, der Schneider, konnte auf seine alten Tage eigentlich nicht mehr das Haus verlassen, weil er so fixiert war auf die Perfektion seines Auftretens, also durch diese Maßschneiderei, dass er, wenn wir Sonntag spazieren gehen wollten, vor dem Spiegel stand und diesen Hut rückte und so machte und so machte. Und wir da immer standen und sagten, Opa, wir wollen raus. Und es ging gar nicht. Also Opa kam nicht mehr über die Schwelle, weil er auch wusste, sobald er hinausgeht, würde es windig sein und diese eine Locke wird in die andere Richtung wehen. Ich glaube, das kann einem in der Kunst passieren und das ist fürchterlich.
Ein Stil, der zur Vorschrift, zur Norm wird, ist eine Zwangsjacke. Schnell wird es gekünstelt, gewollt, manieriert. Der Begriff stammt aus dem Französischen. La manière, die Art und Weise. Als Franzose hatte Queneau sozusagen von Haus aus ein geschärftes Bewusstsein für Stil.
In Frankreich sind die stilistischen Erfordernisse, wie ein guter Text auszusehen hat, die sind einfach viel präsenter noch als bei uns. Also weiß ich, dasselbe Dorfwort darf sich auf die Entfernung von 20 Zeilen oder sowas nicht wiederholen.
Hinrich Schmidt-Henkel.
Dass Queneau das macht, etwas, was so stark preskriptiv geprägt ist in seiner Kultur, dass er das auf diese Weise anwendet und überanwendet, ist eben auch schon eine Form der Befreiung aus Korsetten.
Gedoppelt. Um die Tagesmitte und mittags betrat und erstieg ich die Plattform und den hinteren Austritt eines vollen und nahezu restlos besetzten Autobusses und Fahrzeugs des öffentlichen Nahverkehrs der Linie S und der Verbindung zwischen Contrescarpe und Champéret. Ich sah und bemerkte einen ziemlich lächerlichen und ganz schön grotesken jungen Mann und alten Jugendlichen. Hagerer Hals und magere Gurgel, Schnur und Kordel um Hut und Kopfbedeckung. Nach einem Gedrängel und Durcheinander sagt und verkündet er mit larmoyanter und weinerlicher Stimme und Betonung, sein Nachbar und Mitreisender schubse und belästige ihn jedes Mal mit Absicht und Nachdruck, wenn jemand aussteige und den Bus verlasse. Als er dies geäußert und nachdem er den Mund aufgemacht hat, stürzt und begibt er sich auf einen leeren und freien Platz und Sitz. 2 Stunden später und 120 Minuten danach treffe und sehe ich ihn auf der Cour de Rome und vor der Gare Saint-Lazare wieder. Er ist und befindet sich dort mit einem Freund und Kumpel, der ihm rät und nahelegt, zusätzlich einen Knopf und eine Steinnussscheibe an seinen Überzieher und Mantel anfügen und annähen zu lassen.
Er befreit die Sprache von starren stilistischen Konventionen, indem er einem zeigt, wie Konventionen wirken. Und gleichzeitig ist es eine Meta-Aussage darüber, wie Regeln ersetzbar sind einerseits. Das machte er von Textchen zu Textchen. Was eben noch eisern galt, ist jetzt weg und es gilt was ganz anderes. Also die bestimmte Willkür, die auch im Aufstellen von Regeln und im Anwenden von Regeln liegen kann. Dann zeigt er ja in den einzelnen Texten, wie die überkonsequent angewendete Regel sich selbst ad absurdum führt.
Metaphorisch. Im Zenit des Tages predigte in einem Käfer mit weißlichem Unterleib, der als Dose für reisende Sardinen diente, ein Hähnchen mit gerupften Langhals überfallartig, einer friedlichen unter ihnen, und seine Worte entfalteten sich klagefeucht in den Lüften. Dann stürzte sich der Jungvogel in eine lockende Leere. Am selben Tage erblickte ich ihn in einer trüben städtischen Wüstenei, als er sich gerade wegen irgendeines Knopfes auf die Hühneraugen steigen ließ.
Wenn man also sagt, ich habe mal eine Metapher, dann ist das schön und hebt etwas heraus. Aber wenn man in jedem Satz 4 hat, dann ist es völlig klar, dass das an der Stelle nicht mehr die Kostbarkeit einer Metapher abbilden kann, sondern durch Inflationierung es entwertet.
Ex negativo. Es war weder ein Boot noch ein Flugzeug, sondern ein Landfahrzeug. Es war weder morgens noch abends, sondern mittags. Es war weder ein Baby noch ein Greis, sondern ein junger Mann. Es war weder ein Band noch eine Schnur, sondern eine geflochtene Borte. Es war weder eine Prozession noch eine Schlägerei, sondern ein Gedränge. Es war weder ein liebenswürdiger noch ein bösartiger, sondern ein jähzorniger Mensch. Es war weder eine Wahrheit noch eine Lüge, sondern ein Vorwand. Es war weder ein Stehender noch ein Liegender, sondern ein Sitzenwollender.
Da wird einfach auch vorgeführt, wie eine literarische Gattung oder wie ein literarisches Genre an sich selber zugrunde geht, wenn man so will.
Ein Spiel mit dem Exzess. Durch fröhliche Übererfüllung dreht Queneau der Regel eine lange Nase. Ein Spiel, bei dem einem unbehaglich werden kann.
Es war weder am vorherigen noch am folgenden, sondern am selben Tag. Es war weder die Gare du Nord noch die Gare de Lyon, sondern die Gare Saint-Lazare. Es war weder ein Verwandter noch ein Unbekannter, sondern ein Freund. Es war weder eine Beleidigung noch ein Spott, sondern ein Bekleidungsratschlag.
Und andererseits zeigt es eben sozusagen übergeordnet, über jetzt die Textgattung, das Genre hinaus, was mit uns passiert, wenn Regeln durchexerziert werden. Das kriegt eine unmenschliche und eine widernatürliche Seite an sich, die hier leicht wahrzunehmen und auch leicht zu schlucken ist, weil es komisch ist. Aber diese Komik sagt uns was.
Eine Befreiung von der Engstirnigkeit eines konsekutiven Erzählens, von der Engstirnigkeit, sich auf eine Form zu spezialisieren.
Ursula Krechel.
Die Stilübungen sind ja zunächst in Teilen während der deutschen Besatzung in Frankreich erschienen. Und ich denke, dass jemand sich nicht auf die Not und auf die Beschämung Frankreichs bezogen hat, sondern eine Offenheit im Kopf hergestellt hat. Das ist sehr wichtig.
Die Offenheit im Kopf gegen die Engstirnigkeit der Zeit. Als Queneau die Stilübungen schrieb, waren seine jüdische Frau und der gemeinsame Sohn nach Vichy-Frankreich geflohen. Das exzessive Sprachspiel kann man als einen Akt des Widerstands lesen. Nicht direkt, sondern subversiv.
Ohne dass das inhaltlich aufscheinen muss, einfach nur durch die Art und Weise, durch seinen Gestus des Spielens und des Wegräumens und des Freimachens und des Freischüttelns sozusagen. Das ist auch so eine schöne Dialektik darin, dass es ihm damit sehr, sehr ernst ist, mit diesem sich befreien oder die Dinge befreien, aufbrechen. Und dass das aber eben dieser Ernst nur durch das spielerischste und leichteste und augenzwinkerndste letztlich zu realisieren ist. Diese Dialektik, die sorgt für die Spannung dieses ganzen Buches.
Und genau darin erweist sich Exercice de Style als Kunstwerk. Es sind keine Texte über Stil, sondern sie sind aus Stil gemacht.
Ich bin eher aus dem Interesse am Nouveau Roman, am Surrealismus, auf Queneau gestoßen. Und die Stilübungen waren für mich dann ein Text, der bis zum exzessiven Möglichkeiten des Schreibens durchspielte, auf faszinierende Weise. Ich habe aber nie darüber nachgedacht, in dem Sinne, Übungen daraus zu wiederholen. Ganz im Gegenteil, ich habe das Buch in seiner Fremdheit, in seiner Vielfältigkeit, in seiner Vielstimmigkeit wahrgenommen, als eine Vorstellung, das ist alles möglich.
Raymond Queneaus Stilübungen und in ihrer Weise auch die Parodien von Bartsch und Neumann erzählen vom Erzählen. Und dabei öffnen sich Türen. Denn wenn man eine Geschichte immer wieder anders erzählen kann, dann kann auch im Leben alles anders sein.
Stil ist, wenn man trotzdem lacht.
Raymond Queneau war von Beruf Lektor. In Stilübungen macht er sich auch über sein eigenes Handwerk lustig. Vielleicht der übermütigste aller Befreiungsschläge.
Klappentext. In seinem neuen, wie immer brillant geschriebenen Roman lässt der berühmte Schriftsteller X, dem wir schon viele Meisterwerke verdanken, lauter gut gezeichnete Figuren in Situationen auftreten, deren Atmosphäre für Groß und Klein nachvollziehbar ist. Die Handlung dreht sich um die Begegnung des Protagonisten dieser Geschichte mit einer rätselhaften Figur, die mit dem erstbesten Streit anfängt. In der Schlussszene treffen wir erneut auf diesen mysteriösen Menschen, wie er mit der größten Aufmerksamkeit den Ratschlägen eines Freundes und Meister Dandys lauscht. Das Ganze hinterlässt einen bezaubernden, vom Romancier X mit ausnehmend glücklicher Hand scharf konturierten Eindruck.
Stil-Junkies. Sieglinde Geisel fragte im Jahr 2016, angeregt von den neu übersetzten Stilübungen Raymond Queneaus, was ist Stil? Ernst oder Spiel? Charakter oder Maske? Es sprachen Hans Zischler, Frank Arnold und die Autorin. Ton Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Jörg Plath. Raymond Queneaus Stilübungen, übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel, ist in einer erweiterten Ausgabe im Surkamp Verlag erschienen.